invited and asked to help yourself with a headset so you have the translation and can follow. With this organized, I go back to German. Ich gehe jetzt wieder zurück zum Deutschen, nachdem jeder mitbekommen hat, dass Englisch übers Ohr geht. Ja, wir haben jetzt eine ganz interessante Session und auch einen interessanten Referenten, der uns ein Einstiegsreferat gibt, Eike Wenzel. Berufsbezeichnung, das gab es vor 50 Jahren, glaube ich, nicht, die Berufsbezeichnung Zukunftsforscher. Heute ist das ein wichtiges Segment in der Wissenschaft, wird auch sehr wissenschaftlich angegangen. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, die Trends zu hören, die aktuellen Trends zum Thema Bio. Wo hat Bio seinen Platz? In der Welle von Trends, die wir heute haben, vegan, Fast Food, Modern Food, Superfood. Bitte, Herr Wenzel.
Ja, vielen Dank. Ich habe relativ viel vorbereitet, werde Sie aber so, sagen wir mal, so 15, 20 Minuten nur damit behelligen. Was ganz wichtig ist, wenn wir forschen, wir fangen immer bei Megatrends an. Das sind die großen Entwicklungen so die nächsten 30 bis 50 Jahren. Dann kommen wir zu anderen Trends, unter anderem auch Technologietrends, Bio und Technologie. Werden wir gleich gucken, dass es da auch eine Korrespondenz gibt. Und dann gehen wir zu Gesellschaftstrends, was natürlich auch wichtig ist, und zu Konsum- und Lebensstiltrends. Aber wir sagen, bei allem, was wir tun, müssen vor allen Dingen nach diesen großen Entwicklungen schauen. Da sehen wir haben das früher Neoökologie genannt, also was wir in den nächsten Jahren tun müssen. Diese Megatrends sind für uns Frühwarnsysteme und wir müssen sie in den nächsten Jahren nach unserer Wahrnehmung schaffen, wenn wir in eine nachhaltige Zukunft wollen, dass wir den Megatrend 1, Klimawandel, und Megatrend 15, Ungleichheit, zusammenkriegen. Aus den USA gibt es ja jetzt wieder diesen Begriff des Green New Deals. Die Grünen haben sich den auch zu eigen gemacht und tatsächlich wird das in den nächsten Jahren ein wichtiger Weg sein. Ich denke, wir können das auch gleich noch intensiver diskutieren. Natürlich sind da auch solche Begriffe wie das Thema Rohstoff. Wie sehen die Städte der Zukunft aus? Wie ernähren wir uns in den Städten der Zukunft? Wichtige Themen, aber 1 und 15 ist im Moment tatsächlich die große Klammer. Das möchte ich Ihnen so ein bisschen zeigen. Also wir werden in den nächsten Jahren, oder die Diskussion ist ja schon im Gange und die Investoren sind auch schon interessiert, wir werden in den nächsten Jahren über alternative Proteine reden müssen, das Misstrauen im Massenkonsum. Deswegen sagen wir, Big Food wird sich verändern. Gesund statt kalorienarm, klar ist wichtig. Neo-Urbanisierung, Klimawandel. Und wir werden, ich möchte enden damit, eine kleine These, die vielleicht eher auf den Mobilitätskongress gehört, zu sagen, möglicherweise können wir für unseren Wocheneinkauf irgendwann das autonome Fahren benutzen und möchte Ihnen kurz zeigen, wie man das möglicherweise tatsächlich umsetzen kann. Das ist die Realität. Wir werden immer mehr Leute, die sich vegan und vegetarisch ernähren. Heißt aber andererseits, wenn Sie sich das für Deutschland anschauen, da gibt es seit ein, zwei Jahren einen Peak und bis vor, sagen wir mal, 2 Jahren haben wir immer gesagt, da ändert sich eigentlich nicht viel. Wir als diejenigen, die mit diesen Themen betraut sind, haben das Gefühl, da ist ein riesiger Boom, aber eigentlich sozusagen bei der Zahl der tatsächlichen Vegetarier hat sich in den letzten Jahren relativ wenig verändert. Ne? Und das ist für uns wichtig. Also weswegen reden wir eigentlich über Organic? Wir, die wir hier sind, die wir aus diesem Milieu kommen oder beziehungsweise dieses Milieu seit Jahren angucken, wir wissen, gerade auch zum Thema Zucker und Salz und so weiter und so fort. Kollege Harari sagt, Coca-Cola ist für die Menschheit aktuell gefährlicher als Al-Qaida. Ne? Das hat er, und er beweist das ja in seinem wunderbaren Buch auch, er hat recht. Denn wenn man sich das anschaut, 2014 waren mehr als 2,1 Milliarden Menschen übergewichtig, 850 Millionen Menschen litten an Unterernährung. So, ne? Und das können Sie in Zahlen schön nachverfolgen. Allein deswegen müssen wir anders essen oder sollten wir anders essen. Und das hat sich ja in den letzten Jahren verändert. Die Grafik ist ein bisschen doof, nicht von uns, aber man sieht tatsächlich, wie sehr wir gerade beim Thema Fleisch eben zugelegt haben. Und das ist das große Thema in den nächsten Jahren. Jetzt haben wir angefangen und mal so geguckt, was passiert nach Bio oder was passiert nach regional. Und da gibt es natürlich die Foodtruck-Leute etc. Das hat ja in Berlin vor ein paar Jahren begonnen. Es hat damit begonnen, dass die Leute sagten, wir möchten anders essen, wir möchten anders kochen, wir wissen, dass das Essen das Sozialste ist, was wir haben, und wir möchten das woanders tun und auch nicht nur in irgendwie Sterne-Restaurants. Und die wollten außerhalb von Brandenburg ein Food-Festival machen, haben das über Facebook angekündigt und dachten irgendwie, naja, da kommen halt so 500 Leute oder da kommen vielleicht 1000 Leute. Und sie merkten aber das Bedürfnis, dass der Wunsch der Menschen anders sich zu ernähren, über Essen anders zu denken und auch anders zu handeln in diesem Bereich, war so enorm, dass sie dieses Food Festival absagen müssen, weil sie hatten wohl über Facebook bis zu 80.000 Anfragen von Leuten, die kommen wollten. Und da sagte die Polizei in Brandenburg, das können wir nicht machen. Deswegen kam dieses Food Festival nicht zustande. Für uns ein schönes Beispiel dafür, zu sagen, die Menschen wollen, nehmen das Essen wichtig. Essen ist politisch, Essen ist gesellschaftlich wichtig und die Leute wollen es irgendwie anders. Ne? So, das ist jetzt im Bio-Bereich State of the Art. Das ist plötzlich passiert, war auch ziemlich gestaunt. Aber es scheint so, dass tatsächlich sowas wie Innovation stattfindet. Ich möchte Ihnen ganz kurz mal klar machen, wie Innovation in anderen Branchen stattfindet. Sie sehen, wie ich einen Zukunftsweg beschreiten kann. Denken Sie an Google und denken Sie an VW und Herrn Winterkorn. Herr Winterkorn sagt bis vor kurzem immer noch, als er das noch durfte, ich habe Freude am Fahren, ich habe Benzin im Tank und so weiter und so fort. Google hatte zur gleichen Zeit damals schon längst die Idee, dass sie sagten, ja, wir möchten was Disruptives machen und sind diese Spritschlucker völlig zuwider eigentlich und wir wollen den Nutzern der Zukunft ein anderes Angebot von Mobilität machen und wir möchten eine Problemlösung liefern, während Herr Winterkorn sagt, wir möchten eigentlich den Konsum so weiterentwickeln, wie das bislang der Fall war. Wir sagen oder wir steigen damit immer bei allen Unternehmen in allen Branchen ein, wenn die Frage lautet, ja, wie sollen wir es denn jetzt neu machen? Dann sagen wir, wollt ihr Winterkorn sein oder wollt ihr wie Google euch aufstellen und sagen, wir möchten tatsächlich Probleme richtig und nachhaltig lösen? Ja? Und da sind wir im Moment im Bereich Mobilität, aber vor allen Dingen auch in der Lebensmittelbranche. Wir werden in den nächsten Jahren auch disruptive Entwicklungen haben. Wir müssen disruptive Pfade betreten und dann brauchen wir so ein Denken. Glauben Sie nicht, dass ich alles, was Google tut, schön finde, aber der Ansatz zu sagen, wir möchten einfach eine Problemlösung und eine größere Problemlösung, möchten nicht nur Autos verkaufen, das sollte uns irgendwie vor Augen stehen und da sehe ich hier durchaus auch Ansätze. Es ist ja eben schon diskutiert worden. Wo wir jetzt hinkommen, weswegen Big Food uns in den letzten Jahren immer so ein schlechtes Gefühl macht und weswegen die Foodies im Internet da ja auch sehr viel bewirkt haben und sehr viel Skepsis gesät haben, ist Folgendes. Wir gehen aus dieser Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts, wozu auch Automobilität gehörte, gehen wir raus. Na, das ist eine Siedlung in der Nähe von Frankfurt, von Ernst May, berühmter Architekt. Das war alles sehr gleichförmig, einförmig, Massenkonsum, Massenmobilität. Man wohnt da, man fährt am Wochenende zum Einkaufen und so weiter. Da gehen wir raus. Und was tatsächlich passiert, ist interessant, würde ich Ihnen gerne zeigen. Grafiker ist weg. Würde ich Ihnen gerne zeigen. Wir gehen aus dieser Massengesellschaft, gehen wir raus. Das hier ist, okay. Nee, wir hatten kurz ein Problem mit der Schaltung. Das ist kein Café, sondern das sind die Arbeitsräume vom Stuttgarter Fraunhofer Institut. Ne? Die haben sich überlegt, wir wollen Privatleben, Arbeitsleben oder wie wir arbeiten, wollen wir komplett ändern. Und das sind Wohnräume, die tatsächlich gebaut sind. Das sind Leute, die haben da eine Wohnung, das sind Leute, die haben da einen Geschäftsbereich, das sind öffentliche Räume, da wird oben auch in Gewächshäusern wird angepflanzt, da wird möglicherweise auch Energie hergestellt, dezentral und so weiter und so fort. Wir haben das alles so diffus im Hinterkopf, aber das wird tatsächlich auch schon gebaut, das ist gut so und wir werden so eine Gesellschaft werden. Ne? Kopenhagen, da gibt es kaum noch Parkplätze, aber dafür fahren hier die Fahrräder. Ende von Big Food hat für uns als These, das mache ich jetzt ganz kurz, 2014, 2015 begonnen, als Big Food merkt, es gibt noch viele andere Zahlen, dass plötzlich die Umsätze bei klassischem Tiefkühl und so weiter und so fort zurückgingen und vor allen Dingen auch die Konsumenten sagten, wir wollen das nicht mehr. Die Chefin von Campbell Soup sagte dann irgendwann, we understand that increasing numbers of consumers are seeking authentic, genuine food experiences and we know that they are skeptical of the ability of large, long-established food companies to deliver them. Und sie sagte danach noch, das, was meine Eltern im 20. Jahrhundert immer diesen Großen gegenüber geglaubt haben, nämlich guter Preis und das ist schon in Ordnung, das Zeug. Ja? Das glauben die heutigen Konsumenten eben nicht mehr. Und Mrs. Morrison ist eine von denen, die das sehr früh erkannt hat und entsprechend auch versucht hat umzusetzen. Jetzt ganz kurz ein paar Unternehmen, große Unternehmen, General Mills und andere, die dann relativ früh 2014, 15 auf diese Food-Krise reagiert haben mit Zukäufen. Ja. Nature's Pass, 50 Übernahmeangebote pro Jahr, Unternehmen, die überhaupt nicht wussten, wie ihnen geschieht. teilweise Hershey-Schokoladenhersteller sagt, wir werden unsere Produkte komplett anders anbieten, komplett anders bauen. Das hat mit der Identität des Unternehmens zu tun. Aber sie haben das gemacht, weil 2014, 15 die Zahlen schlechter und deutlich schlechter wurden. Wenn Sie Zeit haben, mal genauer schauen, haben sehr viel getan. Und er sagt, der Chef von Hershey sagt, there is a connection in consumers' minds between overall health, wellness and knowing exactly what I am eating. Ja, und er sagt, consumers want treats, Genuss, klar. And they want to know it's the best kind of bad we can get. Also wir müssen uns an dem Konsumenten orientieren, der uns Sachen liefert, die wirklich auch gut für uns sind. Natürlich wollen wir schöne Sachen, aber wir wollen Sachen, die lecker sind. Und Hershey hat sich genau das zur Aufgabe gemacht. Das ist das, wenn wir meinen, Big Food ist dort schon 2014 und davor an einer Grenze angekommen und man muss Konsequenzen ziehen. Heinz Celestial ist ein Unternehmen, die haben sich in viele Kategorien, auch bei Milchprodukten, die im klassischen konventionellen Handel nicht mehr funktionieren, haben sie sich eingeschlichen. Die laufen auch sehr gut, sind im Moment so ein Übernahmekandidat, aber auch für die Großen, also auch für Nestlé. Und die sagen auch, wenn du in diese Richtung Bio willst, wenn du darüber willst, wenn du Massen erreichen willst, musst du trotzdem, brauchst eine klare Identität und du darfst dann eben die Sachen, die Schweinereien, die die Großen gemacht haben, eben nicht machen. Und selbst der Chef von Nestlé sagt, in food changes happening at a pace we have probably seen before. Nochmal, das war alles 2014, 2015. Ich sage nicht, dass Big Food irgendwann pleite geht, aber die Erkenntnis ist angekommen, aha, wir müssen tatsächlich was verändern. Im vergangenen Jahr, jetzt komme ich zu Deutschland, im vergangenen Jahr hat der Eistee von Nestle fast 90% seiner Verkäufe eingebüßt. Die haben ihre Vertriebsstrategie verändert, das ist wichtig, aber 90%. Die Konsumenten haben verstanden, was Eistee ist. Ne? Lidl geht in Bio, Kaufland geht in Bio. Ich weiß nicht, ob das heute Morgen, wie intensiv das hier diskutiert worden ist. Und so alte Unternehmen wie Schneekoppe, die man eine sehr, sehr gute Markenbotschaft, sehr gutes Branding hatten, merken, dass sie durch Bio-Leute, Alnatura etc. ins Hintertreffen geraten. Da versucht man jetzt ranzukommen und die gehen jetzt mit Aldi zusammen. Aber woher kommt es? Woher kommt der Druck auf sowas wie Schneekoppe? Natürlich auch aus dem Bio-Bereich, aus dem Regionalbereich, aber vor allen Dingen von Alnatura da ganz konsequent. Ne? So, und dann sind die Großen, die Nestlés, Thema weniger Zucker, weniger Salz, in Müsli-Sorten, in Pizza, alle fangen an, machen das, was in den USA vor 4, 5 Jahren auch geschehen ist. Dr. Oetker tut das auch, wird richtig zu einer Entsalzungsanlage. Also die bekennen sich zumindest und committen sich. Reinheitsangebote, Unternehmen, die das früh machen, die sagen, Lebensmittel haben sehr viel mit Wertebildung bei Menschen zu tun und wir müssen das ernst nehmen und die Kaufentscheidung anders verstehen. Die sind jetzt vorne dabei und wir merken aber auch, dass Foodies, junge Leute, für die Essen eine hohe Bedeutung hat, die ihren Lebensstil ganz zentral über Essen definieren. Das waren am Anfang viele sehr junge Leute. Das hat natürlich auch mit der Vegan- und Vegetarierbewegung zu tun. Die Leute gehen aber immer stärker in den Mainstream, wie wir das beobachten. Und die sind aber auch für solche Sachen wie digitale Food-Ampeln und sowas. Also da ist in den letzten Jahren auch sehr viel in Gang gekommen. Und weswegen wir diese ganze Diskussion Klimawandel, Fleischproduktion haben, ist, wenn Sie sich das anschauen, die Chinesen haben schon in den 2000er, frühen 2010er Jahren angefangen, die Amerikaner, die Burger-Nation, beim täglichen Konsum von fleischlichen Proteinen zu überholen. Es ist schon lange her und die machen jetzt Projekte mit Schwarzenegger und so weiter und versuchen, die chinesische Bevölkerung zu überzeugen, dass man sagt, ihr müsst weniger Fleisch importieren und ihr müsst weniger Fleisch essen. Na, aber wenn Sie hier drauf schauen, ist das leider keine Zeit dafür, aber sehen Sie, wie stark in China Menschen in die Mittelschicht gekommen sind. Na, seit 1980, rasend schnell. Und wenn Leute in die Mittelschicht kommen global, dann heißt das, dass sie massiv mehr Fleisch essen. Nichts anderes eigentlich zuerst mal. Und darüber müssen wir in den nächsten Jahren reden. Das sind in den nächsten Jahren wichtige Themen. CO2-Verbrauch von Rindfleisch. Ich bin kein Vegetarier, aber die Zahlen, die wir ja irgendwie alle mittlerweile auch kennen, aber ich habe es nochmal ein bisschen greller machen lassen von der Grafikerin, sind einfach deutlich, ne? Global Warming Potenzial von unterschiedlichen Fleischsorten. Müssen wir reden? Wollen wir in vitro? Werden wir es in den nächsten Jahren tatsächlich? Brauchen wir das? Ist das das Richtige? Das hat den Hype in letzter Zeit entwickelt und wir werden dann einfach eine andere Prozessketten haben. Und darüber müssen wir reden. darüber müssen wir konkret reden und dann müssen wir, darüber müssen wir in nächster Zeit reden. Aber die Diskussionen sind ja im Grunde schon bei Lidl, im Supermarkt, im Kühlregal eigentlich angekommen. Es geht darum, wer, wo die Proteine der Zukunft, die fleischfreien Proteine produziert werden, wie die aussehen, wie sie uns schmecken. Unternehmen gibt es mittlerweile in den USA unzählige. Food-Startups, die auch einen digitalen Ansatz haben und die genau diese Problematiken schon längst kennen und die versuchen zu handeln. Investoren bei Beyond Meat und Impossible Burgers in den letzten Jahren enorm zugenommen. Ich muss Ihnen das nicht sagen, dass da Bill Gates und so weiter, dass die da tatsächlich auch dabei sind. Wir haben eben über Vertical Farming geredet. Können wir gleich in der Diskussion gerne auch nochmal machen. Schweizer Bioverband, wenn ich es richtig sehe, hat kein Problem Vertical Farming, also wo sie nicht mehr in der Erde produzieren. Ne? Sie haben im Grunde nur Wasser, Photosynthese, Wasser und Licht und Nährstoffe. Und die Chinesen und die Asiaten setzen auf Vertical Farming, das ist dezentral, nie mehr Pestizide. Wir können jetzt natürlich bis zu 70% weniger Wasser. Wir können jetzt nicht alle anfangen, Vertical Farming zu produzieren, aber chinesische, asiatische Staaten und Stadtstaaten haben sich committed. Die haben Angst vor schlechten Nahrungsmitteln, vor toxischen Nahrungsmitteln. Die sagen, wenn das funktioniert, Technik sozusagen durch Landbau oder Landbau durch Technik zu ersetzen, wenn das funktioniert, dann wollen wir das. Und die haben das in ihre Gesetze geschrieben und gesagt, 30% der Nahrungsmittel sollen tatsächlich aus Vertical Farming kommen in den nächsten Jahren. Ne? Landnutzung durch Natur ersetzen, ist das dann noch Bio? Ist das koscher? Müssen wir uns überlegen. Aber es gibt Unternehmen in Farm, im Norden von Berlin, die beliefern Edeka. Die machen genau das israelische Startup und die haben sozusagen diese Vertical Farms auch in einigen Läden von Edeka einfach reingesetzt. Und es gibt Unternehmen, die diese kleinen Vertical Farms, wo sie Kräuter züchten können und so weiter, tatsächlich auch für uns, für den Endverbraucher, für den Hausgebrauch tatsächlich bauen können. Da sehen wir aber, dass so diese Themen vegan, dass da Innovation vor allen Dingen auch aus Deutschland kommt und dass wir, da müssen wir immer schauen, inwieweit wir da in der Bubble drin sind, dass wir diese Innovation am besten idealerweise exportieren. Bislang ist das ein Phänomen, wenn man diesen Zahlen traut, die tatsächlich Industriestaaten betreffen und große Industriestaaten betreffen. Deswegen sind wir bei der, wenn Tierschützer und so zu uns kommen und sagen, Herr Wenzel, Sie müssen doch als Trendforscher jetzt endlich sagen, dass wir uns vom Fleisch verabschieden. Und wir sagen, ja, aber wir finden das tatsächlich im Moment in den Zahlen, wenn wir uns große Zahlen anschauen, nicht in der Form wieder, dass wir sagen würden, da findet gerade so ein Tipping Point oder sowas statt. Milchkonsum fällt. In den USA sind Milchersatzprodukte ein großes Geschäft. Viele Unternehmen steigen in dieses Geschäft ein. Gar keine Frage. Aber ist das nicht, redet das nicht einer weiteren Industrialisierung von Milchersatz, das Wort? Wir wissen genau, dass das alles nicht so einfach ist und alles nicht so eindimensional ist. Fest steht, viele Menschen, gerade junge Menschen, möchten wieder sinnlich Produkte wahrnehmen, möchten wissen, wie etwas funktioniert. In der Nahrungsmittelherstellung möchten das selbst machen, möchten da eigene sinnliche Erlebnisse haben, gutes Essen statt Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Wenn man so vor 2-3 Jahren in Berlin rumgegangen ist, da hat man teilweise das Gefühl gehabt, ja, das ist tatsächlich so. Es ist ein enormer Hype, geht um dieses Thema, ob uns das wirklich dazu weiter verhilft, mehr Bio und mehr regional an den Start zu kriegen und vor allen Dingen auch diesen Gedanken mainstreamfähig zu machen, da hat Renate Künast vor 20 Jahren schon versucht, es an den Start zu bringen und wir sind immer noch, wie ich finde, mittendrin. Aber das ist das, was uns viele junge Leute sagen, wenn wir mit denen reden, gebt uns das Essen zurück, wir wollen das können, wir wollen bessere Produkte, wir wollen wissen, wo es herkommt und so weiter und so fort und das wird in den nächsten Jahren vor allen Dingen wichtig sein, weil wir merken, dass da gerade von der jungen Bevölkerung ein ganz starkes Bedürfnis kommt, anpacken, selber machen, Essen als Gemeinschaftserlebnis und so weiter. Die Uhr läuft gnadenlos, ganz kurz zum Schluss. Von da kommen wir, ne? Aus dem 19. Jahrhundert und wir kommen wieder zu diesem Thema Regionalisierung, Bio, personalisierte Individualisierung zurück. So wird es in den nächsten Jahren definitiv sein, aber wir haben das große Nachhaltigkeitsthema dafür auf der Nase. Ganz kurz ein Satz noch zum Thema Mobilität und Essen. Was wird in den nächsten Jahren, es gibt eine totale Diskrepanz, immer wieder sagen uns Händler, wenn keine Autos mehr kommen, habe ich keinen Umsatz. viele Zahlen, die ich Ihnen jetzt nicht mehr zeigen kann, sprechen genau vom Gegenteil. Dass es eine Wahrnehmung ist bei den Händlern, dass sie von diesen Leuten, die von weit kommen, abhängig sind. Und tatsächlich ist es, das sind Europa-Zahlen, ist es zumindest in Europa definitiv nicht so. Aber eins wollte ich Ihnen noch zeigen. Als nachhaltigen Ansatz. New York hat einfach bessere Radwege gemacht. Und siehe da, die Leute stiegen auch mehr aufs Rad und kauften lokal ein. Ein wichtiges Thema. Ja? Und jetzt plötzlich merken wir, in den USA gibt es Zahlen, die belegen, dass die Hälfte aller mit stinkenden Autos gefahrenen Kilometer, die Hälfte aller Kilometer in den USA werden dafür zurückgelegt, mal schnell einen Kasten Wasser zu holen, mal schnell ein paar Burger, also nur einfach mal für diese kleinen Besorgungen am Tag. Wenn wir uns irgendwann ökologisch das Autofahren nicht mehr leisten können, was nicht ausgeschlossen ist, könnte es sein, dass diese autonomen Fahrzeuge dann irgendwann zu uns kommen. Na, das ist ja diese Geschichte, die Drohnen, die in Asien in große Wohngebäude fliegen und da Pakete abliefern. Ist das ökologisch, ist das nachhaltig? Muss man genau schauen, aber es könnte sein. Große Unternehmen, sie erkennen natürlich sofort Amazon, fangen damit an und machen Probebohrungen sozusagen. Die kommen nach Hause, die fahren am Bordstein lang und bringen mir diese Pakete. Das möchte Amazon machen, das möchten aber auch andere machen. Da gibt es Start-ups, computergesteuert, autonom fahren, die stehen dann plötzlich bei Ihnen vor der Tür und verhindern, dass Sie ein Auto brauchen. Also ein guter Ansatz. Ne? Müssen wir mal drüber reden. Könnte sein, dass darüber das autonome Fahren in den nächsten Jahren tatsächlich Speed aufnimmt. Und hier sehen wir, wer verdient im Moment am E-Commerce in den USA mit Lebensmitteln? Walmart. Natürlich auch Amazon, aber auch andere Unternehmen wie Instacart, die mit lokalen Händlern zusammenarbeiten. Und über diese Überlegung, wie kriege ich den Wocheneinkauf nach Hause, könnte sein, dass andere Unternehmen dort in so eine Monopolstellung von Amazon, die ja auch mit Whole Foods Market in den Bio-Bereich eingestiegen sind, wissen Sie alle, könnte sein, dass man da die Vormachtstellung von Amazon brechen kann. Nur mal so als Überlegung. Heißt, wenn wir über Zukunft des Essens oder wenn wir als Zukunftsforscher über Zukunft des Essens reden, reden wir im Moment vor allen Dingen natürlich über das Klimathema. Wir reden ganz stark auch über Alternativen, auch Alternativen aus dem Labor, aber wir müssen auch über die Zukunft unserer Städte und wir müssen auch vor allen Dingen über viel Technologie reden. So viel von mir in Kürze. Herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank, Eike Wenzel. Der Applaus sehr viel zeigt, das war mega spannend, mega spannend. Ich sehe immer die Gefahr bei Zukunftsforschern, dass man eine schwarz- oder weiß Zukunft gezeigt kriegt. Sie zeigen, die Zukunft ist bunt. Hat viele Facetten, viel ist möglich. Interessant natürlich, wo Sie die Verbindung zum biologischen Landbau hergefunden haben. Ich habe so viel mitgeschrieben, also wir können locker jetzt 2 Stunden diskutieren und vertiefen. Aber wir haben noch einen zweiten Gast für die Runde, wenn er da ist. Er ist da, wunderbar, super. Den Johannes Maus, Geschäftsführer von Biozentrale. Freut mich, dass Sie zu uns gekommen haben. Bitte in der Runde Platz nehmen. Im Vorfeld hatte ich vorgeschlagen, dass man sich selbst kurz vorstellt in 2 langen oder 3 kurzen Sätzen und dann würde ich Sie einladen, einfach mal jetzt, Sie haben den Vortrag ja mitgekriegt, ein bisschen zu reagieren, wie sieht es aus in Ihrem Metier, in Ihrem Geschäft und so in 5 Minuten und dann wollen wir vielleicht auch mit dem Publikum diskutieren.
Ja, wunderschönen guten Tag, mein Name ist Johannes Maus, ich bin der Geschäftsführer von der Biozentrale. Jetzt werden 30% der Leute sagen, Biozentrale, was ist das für ein Verband? Kurze Aufklärung, wir sind der zweitgrößte Anbieter von Biosortiment in Deutschland nach Alnatura im Supermarkt. Wird man auch ein bisschen hinten sehen. Wir haben ein Sortiment ungefähr von 200 Artikeln. Waren früher aus der Tradition heraus der Vorlieferant von Edeka und Rewe und allen Großen gewesen, als die selber noch nicht Bio gemacht haben. Also selber die Marke Rewe Bio, Edeka Bio gemacht haben. Das Unternehmen ist dann in den letzten paar Jahren etwas in Schwierigkeiten gekommen. Und ist vor 3 Jahren von einer Familienholding aus Hamburg übernommen worden, die sich zur Aufgabe gemacht hat, viele verschiedene Unternehmen unter einem Dach, aber als eigenständige Unternehmen zu führen. Und wir sind jetzt gerade in dem Prozess, dieses Unternehmen neu aufzustellen. Das ist eine ganz geniale, unheimlich interessante Geschichte, die wir dort angehen durften, einfach aus dem Grund, weil man uns gesagt hat, denkt Bio richtig neu und nachhaltig. Den Aufbau, den sind wir gerade mitten im Prozess und wir gehen ein bisschen weiter als nur das Thema Lebensmittel oder Essen oder Bio oder die Bioentwicklung, sondern wir haben auch das ganze Thema Nachhaltigkeit, Recyclingfähigkeit, Umweltbewusstsein, CO2-Footprint und sonst was in unsere gesamte Arbeit mit eingearbeitet. Es war ein Prozess, der über ein gutes Jahr jetzt gelaufen ist und wir arbeiten jetzt gerade systematisch mit dem Handel zusammen, diese Produkte halt eben auch wieder sauber zu platzieren. Und was sehr, sehr interessant ist, Das war, als wenn man so eine Falltür aufgemacht hätte. Die Kollegen, die jetzt halt eben dort unterwegs sind und die Produkte vorstellen, sagen, genau das wollten wir eigentlich auch machen. Das finde ich immer sehr spannend, wenn dann immer Leute sagen, genau das wollten wir gerne auch machen. Weil dann sagen sie, ja, aber wie kriegt man denn überhaupt recyclingfähige Folie hin? Ja, aber wie kriegt man denn Graskarton um seine Produkte? Und. Und diese Antworten, die können wir geben und wir kommen gerade in einen unglaublich spannenden Dialog mit denen, mit all unseren Handelspartnern letztendlich. Und ich fand eigentlich sehr spannend, der gesamte Vortrag hat gerade etwas gezeigt. Ich hatte gestern die Gelegenheit, hier in Köln gab es vom Rheingold-Institut einen Vortrag von Stefan Grünewald zum Thema des Befindens der Menschen. Und das war heute sozusagen zweites Mal Brainfood gewesen für mich. Es entsteht ein Diskurs, den wir über 20 Jahre nicht gemacht haben, zum Thema Lebensmittel, zum Thema Auseinandersetzung miteinander, weil auf einmal der Druck von unten kommt, weil es war verdammt gemütlich die letzten 15 Jahre, gerade in Deutschland. Mutti, die Raute, hat über uns gewacht, hat einfach etwas sehr, sehr flach abgemacht. Wir haben uns verlassen auf Lebensmittelkonzerne, auf das, was uns angeboten worden sind. Wir hatten ein unheimlich gemütliches Leben. Und das verändert sich jetzt, weil wir auf einmal merken, hups, da draußen tut sich etwas, was wir nicht im Griff haben. Die Umwelt verändert sich. Es gibt auf einmal nicht mehr die Lebensmittel, man reflektiert auf einmal, dass die Lebensmittel halt eben, die man jetzt isst, nicht mehr die Lebensmittel sind, die man langfristig auch essen sollte. Und auf einmal kommt so ein Klimawandel und zwei heiße Sommer haben uns ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und auf einmal kommt ein Druck auf, der aus der Gesellschaft kommt, auch von Jüngeren. Inwieweit diese Fridays for Future-Geschichte dann nachher auch nachhaltig ist oder ob das jetzt eher erstmal das erste Mal üben ist, Demokratie, das muss man auch irgendwie mal nachher sehen. Aber was man hier halt eben sieht, das sind Warnsignale. Die Weltbevölkerung verändert sich, es gibt immer eine größere, reichere Mitte und das wird uns sehr viel beschäftigen. Insofern die ganzen Indikatoren, die wir da sehen, dass wir uns in unserem Verhalten komplett verändern müssen, das wird kommen. Das ist uns vollkommen klar und es muss kommen und ich glaube, viele haben es verstanden, auch in den Chefetagen von großen Unternehmen. Ob das eine Lösung ist, dann kleine Unternehmen aufzukaufen und die dann wieder gleichförmig in die großen Konzerne zu integrieren, wage ich extrem zu bezweifeln, weil dann fängt man eigentlich im Prinzip etwas, dann kommen die erste Sache, ich habe das mal, es war sehr interessant, mit einem Start-up geredet, gesprochen, das halt eben übernommen worden ist von einem großen Konzern. Das erste war SAP-Einführung. Damit waren die schon mal ein halbes Jahr beschäftigt. Dann wurde alles nach und nach dort gleichgeschoben. Bestellrhythmen, Lieferlogistik, alles wurde ihnen aufgehalst und am Ende war es so, dass die gar nicht mehr diese Freiheit hatten, diese Agilität, weil die permanent nur noch in Mechaniken gedacht haben. Und eigentlich ist dieses Unternehmen nicht mehr das, was es mal vorher mal war. Ein agiles, junges Unternehmen, das sich mit Lebensmitteln beschäftigt hat und halt eben mit einer Veränderung der Ernährung. Sondern die wurden eigentlich im Prinzip so richtig so plattgewalzt und eingeebt.
Ja, war eine spannende Ergänzung, auch ein bisschen ein Replik auf das, was wir gehört haben. Da waren natürlich jetzt so viele Ansatzpunkte, wo wir reingehen können. Ich versuche mal ein paar kurz anzusprechen, dass wir noch einen kleinen Moment in der Runde bleiben. Dann haben wir genug Zeit, vielleicht noch eine Einladung. Bei uns kann man in der ersten Reihe noch die besten Logeplätze bekommen.
Das ist nicht wie in der Kirche, Sie können nach vorne kommen.
Nein, bei uns sitzt man in der ersten Reihe auch. Man muss nicht stehen, das Publikum zeigt es ja. Ich glaube, bislang die bestbesuchteste Veranstaltung hier, volles Haus. Aber bitte machen Sie es gemütlich hier vorne. Wir beißen nicht, wir reden nur. Ja, das funktioniert, dass wir hier ein bisschen Bewegung reinkriegen. Schön. Ich fange mal mit einer Sache an. Ein Thema, das in so ein Megatrend-Thema passt, das aber anscheinend kein Megatrend ist in der Entwicklung. Vegetarisches, veganes Leben. Und der Diskurs um Kunstfleisch. Also um, sagen wir, In-vitro-Fleisch haben Sie es wissenschaftlich korrekt ausgenannt. Fleisch aus der Retorte. Deutschlands Volksphilosoph Richard David Precht hat sich ja dazu geäußert und hat auch prognostiziert, dass das kommen wird. Momentan kostet, glaube ich, so ein Hamburger noch 10.000 Euro. Aber wenn man den ersten Computer anschaut und heute guckt, was diese Maschinen leisten, kann man sich vorstellen, was da passiert. Ja. Der hat aber noch was ganz Interessantes gesagt. Er hat gesagt, dann passiert, und ich kann aus den Reaktionen, die ich aus der Biobranche kenne, ich bin ja da viel unterwegs, das ist meine Heimat. Ich hatte Chancen, zum bestgehassten Mann der Biobranche zu werden, weil er eine unbequeme Prognose und Wahrheit sagt, Kunstfleisch kommt. Und er hat mir erklärt, ich weiß auch, warum die mich nicht mögen, weil das muss man mal weiterdenken. Wenn Kunstfleisch kommt, haben die Bios ein riesiges Kommunikationsproblem. Und da hätte ich gern beide Meinungen dazu. Denn dann sind wir ja die Guten. Wir machen Tierwohl, wir machen glückliche Kühner, glückliche Kühe, wir produzieren umweltschonend etc. Wenn das Kunstfleisch kommt und hat das Massenfleisch ersetzt, dann ist letztendlich, sind die Biobauern die Letzten, die noch schlachten. Und Schlachten ist emotional sehr belegt. Dann sind die Bösen, die nicht den neuen modernen Trend folgen und Kunstfleisch produzieren, weil das entsteht auch nicht auf Farmen, sondern in Labors oder in großen Industrieeinheiten. Wie gehen wir mit dem Spannungsfeld um, dass wir dann plötzlich auf die letzten Bösen sehen, die dann vielleicht, weil alle zur Vernunft gekommen sind, noch den Sonntagsbraten produzieren, herkömmlich von der Wutz oder vom Rind oder Lamm.
Ja, ich sag jetzt nicht, gehe jetzt nicht auf den Kollegen Brecht ein. Er sagt, es kommt auch das bedingungslose Grundeinkommen. Und man darf jetzt in der Situation, wo wir viel Wandlungsbedürfnis bei Menschen haben, wo wir auch merken, wir müssen aber auch viele Veränderungsprozesse ankurbeln, man darf nicht das, was möglich ist, mit dem, was wahrscheinlich ist, verwechseln. Ne? Und deswegen, wir können auch gerne über diese ganzen Geschichten bedingungsloses Grundeinkommen, können wir genauso reden wie über In-vitro-Fleisch, aber bislang ist In-vitro-Fleisch in der Entwicklung noch Jahre zurück und das können wir erstmal im Moment einfach noch nicht bezahlen, wir können es noch nicht darstellen. Ne? Und dann komme ich habe es ja in der einen Folie, haben Sie es ja gesehen, kommt auch die Frage, also zumindest im Moment ist der CO2-Abdruck von In-vitro ist genauso gut oder schlecht wie von Schweinefleisch, Huhn und so weiter und so fort. Der Vorteil, ganz kurz gezeigt, ist natürlich, dass sie andere Prozesse haben und möglicherweise auch effizientere Prozesse haben, beziehungsweise sie können das überall wachsen lassen, auf Deutsch gesagt. Das ist durchaus eine Entwicklung, die vorstellbar ist, die würde ich tatsächlich realistischerweise so in 20 Jahren sehen. Wir müssen jetzt anfangen und das machen wir, es ist ja alles schon im Handeln da, dass wir nach den anderen Alternativen gucken, dass wir schauen einfach, ich habe das auch so ein bisschen unromantisch ja bezeichnet, wir brauchen einfach andere Eiweiße. Wir brauchen einfach Eiweiß. Ne? Und wir brauchen einfach andere Eiweiße und darüber müssen wir reden. Und insofern ist das, was Beyond Meat macht, ist eigentlich ein ganz wichtiger Ansatz, weil es schon den Weg auch in den Handel geschafft hat und weil es eine Akzeptanz bei den Leuten hat. Und für mich auch eine substanzielle Idee ist, eine substanzielle Gründung. Das ist im Hintergrund steht ja ein Stanford-Professor, der sagte, ich sehe den Zusammenhang zwischen Fleischverzehr und Klimawandel. Und wir brauchen einfach Lösungen, die der Menschheit weiterhelfen. Ja, an dem Punkt sind wir im Moment. Und insofern glaube ich zunächst daran mal eher. Und dann sagen viele Vegetarier, aber weswegen muss eigentlich immer das, was nach dem Fleischessen kommt, dann aber so fleischartig sein? Sie haben ja das Bild da gesehen. Ne? Kann man sagen, so ja, wir müssen halt den Konsumenten halt ein bisschen runterfahren und wir müssen den Konsumenten abholen, da wo er ist. Das ist glaube ich, alles richtig. Und heißt aber auch, dass es tatsächlich ein Prozess ist, wo wir auch Geduld haben müssen. Zeit haben wir jetzt aber keine, sagen wir jetzt. Ja, das stimmt auch in vielen Bereichen und deswegen nochmal, wir haben ja auch noch über ein paar andere Technologien geredet, können wir auch gleich noch intensivieren, aber wir müssen natürlich in den nächsten Jahren, genauso wie beim Autofahren, ist es auch beim Fleischessen, wir müssen weniger essen. Die Chinesen, China ist ein autoritäres Regime, aber die haben natürlich auch, also die blicken sehr clever nach vorne und in die nächsten Jahre. Die wissen, wie sie sich aufstellen müssen. Und die haben jetzt diesen enormen Fleischverzehrboom gehabt, der wirklich eine Katastrophe eigentlich ist. Ne? Und deswegen lassen sie jetzt den Schwarzenegger da agieren und machen Kampagnen. Und selbst in China, wo ja auch so dieses, da sind jetzt viele in der Mittelschicht, die essen jetzt mehr Fleisch, die haben jetzt zum ersten Mal sogar sozusagen ein Mobilitätsgerät mit 4 Reifen, mit 4 Rädern und so, die entwickeln sich halt. Und trotzdem ist den Chinesen auch klar geworden, dass wir einfach weniger produzieren müssen und weniger von diesem Fleisch essen müssen. Da müssen wir, Sie haben es eben, glaube ich, auch gesagt im anderen Panel, wir verbieten den Leuten ja auch, dass man sich nicht gegenseitig totschlägt. Ja? Ich möchte dieses, oder ich kann mit diesem Verbotsargument von Herrn Lindner oder wem auch immer, dem haben wir uns auseinandergesetzt, ich kann das nicht mehr hören, weil wir müssen, in den nächsten Jahren wird das Klimathema das Thema sein, was alle, deswegen ist es ein Megatrend, was alle unsere Produktionsprozesse, Herstellungsprozesse, alle Prozesse verändern wird. Das wissen wir, glaube ich, alle. Und das heißt, dass wir da überall neue Gesetzgebungen brauchen und dass wir überall neue Leitplanken brauchen. Und deswegen müssen wir uns meines Erachtens darauf einstellen, nicht, dass es irgendwie hart und bitter wird. Wenn wir jetzt in den nächsten 10 Jahren nichts machen, wird es hart und bitter. Ja, aber dass wir einfach hingehen müssen und uns klar machen müssen, was ist wirklich Freiheit des Genusses, Freiheit des Konsums, und wir müssen mit den Leuten, und die Renate Künast hat das ja Anfang der 2000er Jahre wunderbar gemacht, die hat ja versucht, mit den Leuten wirklich darüber zu reden, was ist denn Genuss und wie entsteht ein gutes Essen?
Ne? Klasse statt Masse war der Slogan.
Ja. So, und ich glaube, in diese Richtung müssen wir. Und ja. Ich weigere mich auch, das Verbote zu nennen. Wir brauchen neue Richtlinien und Gesetze. Das muss die Politik machen. Wir haben als Konsumenten, die Foodies haben im Internet, gerade gegenüber Big Food, haben die sehr viel bewirkt. Das ist wunderbar. Graswurzel ist immer gut, Bewegung. Aber wir brauchen dort Politik und Wirtschaft, die in den nächsten Jahren das tatsächlich in neue Überlegungen, neue Verordnungen gießen, aber wir bräuchten auch eine Politik, die in den nächsten Jahren bereit dazu ist und das auch kommunizieren kann, dass wir den Konsumenten, den Menschen im Lande, wie man so schön sagt, ein anderes Umgehen mit Lebensmitteln beibringt. Renate Künast hat das versucht, es ist schwer, aber wir müssen das machen. Aber die momentane GroKo, bin dann auch schon fertig und höre auf mit der Politik, aber die momentane GroKo macht genau das Gegenteil. Die traut sich ja nicht mal 130 Kilometer Schilder auf die Autobahn zu stellen. Und es wäre enorm hilfreich. Wir brauchen eine Politik, die sowas souverän durchsetzt. Wir brauchen da keine Mutti für, brauchen andere Leute, die das tatsächlich machen. Und das müssen wir in den nächsten Jahren hinkriegen. Entschuldigung.
Ja, ein kleiner Hinweis für den weiteren Verlauf. Wenn auf jede Frage so lange geantwortet wird, kommen wir natürlich nicht zu viele Fragen. Ich will ja auch ins Publikum gehen. Aber ich fand ganz wichtig, was Sie am Schluss gesagt haben, weil das ist wirklich eine Debatte. Zum einen gibt es von Wendell Berry den wunderbaren Satz, Essen ist ein politischer Akt. Wir entscheiden, mit Essen machen wir Politik. Und Politik entscheidet aber auch, wie wir essen. Und das klare Plädoyer, wir brauchen nicht Verbote, das ist in der Tat das falsche Wort, sondern wir brauchen Regulierung. Das ist, glaube ich, neutraler und besser verständlich. Im Prinzip geht es darum, wir müssen das tun, was geboten ist, mit Geboten. Wir müssen einfach eine Kultur entwickeln, Gebote zu akzeptieren. Ich glaube, dann sind wir genau da, was Sie einfordern. Mich würde jetzt aber interessieren, wir haben das jetzt ja ein bisschen schon nochmal weiter zugespitzt, nachzugeführt. Was heißt es jetzt für die Biozentrale? Ihr habt kein Fleisch im Sortiment. Proteinversorgung. Ihr habt dann die passenden Erbsen, habt ihr dann vielleicht auch auf Sicht die super Fast-Hamburger, fast wie Hamburger. Wie sehen da eure Zukunftsstrategien aus?
Ich glaube, wir müssen jetzt mal was sortieren. Ich will jetzt mal auf dieses In-vitro vielleicht nochmal ganz kurz zurückkommen. Wenn es der Umwelt hilft, ja. Ich glaube, wir müssen mal so ein paar Schubladen nebeneinander stellen. Ökologie und Umweltverträglichkeit, Bio-Lebensmittel und dann halt eben zukünftige Lebensmittel, die entstehen können. Das sollte man auch scharf trennen. Wenn es dazu führt, dass In-vitro-Fleisch vielleicht die bessere Ernährung ist für die Welternährung oder auch das bessere Produkt, dann muss man das auch als Biohersteller dann irgendwann mal akzeptieren. Und wenn es dafür deutet, dass das Tierwohl dann verbessert wird, weil wir keine Tiere mehr essen sollten, ist es eigentlich doch schon wieder ein Ziel, das man erreichen konnte, das man gerne erreichen wollte. Dann das ganze Thema, schmeckt wie Fleisch oder muss lecker sein. Ich finde allein In-vitro-Fleisch, Insekten essen oder sonst irgendwas, das geht ja schon nicht mehr an den Hals runter. Wenn man es hingegen aber sagt, Beyond Meat, und man hat einen Burger entwickelt, der wirklich gut schmeckt, ich habe den mal probiert, der ist übrigens nicht bio, aber der schmeckt wirklich gut, den kann man vernünftig machen, dann ist das ein Fortschritt. Dann ist es ein ökologischer Fortschritt, dann ist das ein technologischer Fortschritt, weil das ist ja auch erstmal herzustellen, ist ein bisschen schwierig. Und es ist gut so, weil es eigentlich im Prinzip in die richtige Richtung geht und die Leute dann halt auch das bekommen, was sie gerne mögen. Und man kann nicht den Leuten einfach immer mit dem Diktat sagen, du darfst kein Fleisch essen, du darfst kein Salz essen, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Du musst dich so und so ernähren, dann sagen die irgendwann mal, nee, habe ich keine Lust zu. Weil wir haben ja auch einen gigantischen Gegentrend, wenn man sich mal anguckt. Jeder große Trend hat ja immer eine Adipode. Und die Adipode ist Tri-Age, 10 Jahre gereiftes Fleisch am Haken, wird ja genauso gerne gekauft und gegessen und wird ein unglaubliches Geld für ausgegeben. Das ist genau der Gegenpol. Soll man denen das verbieten? Sind wir dann die besseren Menschen? Wie muss man das beurteilen? Soll das über Regelungen gemacht werden, dass man nachher kein Fleisch mehr essen kann und so? Ich finde das extrem schwierig. Ich glaube, die richtig großen Trends entstehen durch Begeisterung, durch Genuss, durch halt eben auch das Akzeptieren dieser ganzen Geschichte. Zu Ihrer Frage, ja, wir machen uns Gedanken darüber, dass halt eben Proteinquellenalternativen da sind. Wir haben zum Beispiel Proteine, Erbsen, haben wir zu Reis umgeformt, damit man eine vernünftige Sättigungsbeilage hat, die halt eben wenig Kohlenhydrate hat, aber Proteine hat, natürliche Proteine. Man kriegt eine Sättigungsbeilage, die man abends essen kann, gibt nicht so einen dicken Bauch und ist auf der einen Seite relativ lecker und gewohnt, weil es sieht aus wie Reis. Ist zwar grüner Reis, weil es aus Erbsen ist oder Hülsenfrüchte in Rot, aber das sind so Sachen, die halt eben die Leute sehr spannend finden, weil sie etwas Vertrautes weiterentwickelt sehen. Und wir müssen immer ein bisschen aufpassen, man Man hat nicht immer da oben die erste Sahne der hohen intellektuellen oder ernährungsinteressierten Menschen, die in der Masse nachher sich halt eben anders ernähren, weil sie es einfach toll finden oder interessiert daran sind. Wir müssen über die breite Masse nachdenken. Die ganz einfach sagt, ja, ich esse gerne Reis oder ich esse ganz gerne irgendetwas, was mir Proteine bringt. Das kann ich für eine Quelle bekommen, habe ich verstanden, kann ich das essen. Und so gehen wir die ganze Geschichte immer so ein bisschen an. Wir nehmen die Leute mal so ein bisschen mit, dass wir etwas Gewohntes mit etwas Neuem verbinden und Schritt für Schritt halt eben sie in die Richtung bringen. Das führt zu einer höheren Akzeptanz, als wenn ich jetzt mit Hanfmehl anfange, ins Regal stelle. Und dann sagen die geschätzten Kunden bei Edeka, ja, was mache ich damit? Dann gib mir doch mal eine Anleitung. Ne? Was mache ich jetzt? Backe ich da genauso Kuchen mit? Was tut das mit mir? Bin ich da nachher total stoned oder sowas? Die können damit nichts anfangen. Aber wenn man denen sagt, du hör mal, da ist ein Hanfsamen im Müsli drin, das ist gut. Mhm. Dann sagen die, probiere ich mal aus. Und schon hat man wieder einen mitgenommen. Und danach wird Hanf, wie, weiß noch, 30 Jahre her, konnte man Olivenöl ja fast nur in der Apotheke kaufen. Inzwischen ist es ein Ernährungsprodukt. Das, denke ich, ist der richtige Weg. Begeistern die Leute, Leute mitnehmen und nicht einfach immer mit dem dicken Finger rumrennen und rumschimpfen.
Das ist auch der Slowfood-Weg. Ich bin Slowfood-Aktivist. Bewusster Genuss ist, glaube ich, das, was uns zukunftsführend bringt, was auch die Punkte zum Teil verbindet, die Sie sehr schön angezeigt haben. Ich bleibe noch einen Moment bei den Proteinen, weil das ist so ein zentrales Thema, das uns beschäftigt. Und ich weiß von Sarah Wiener, dass sie einen riesen Shitstorm geerntet hat. Sie ist ein Bekennende, propagiert auch den bewussten Fleischgenuss, den Sonntagsbraten in dem Sinne. Und die hat aber eben auch die Vegetarier provoziert und gesagt, ihr müsst mal gucken, wenn ihr jetzt auf Soja umschwenkt, auf eure Tofu-Würstchen etc., wo kommt das Soja her, wenn es nicht bio ist? Da muss eine Konsequenz zu, nämlich das, was Sie genannt haben, die ökologische Dimension. Wenn das Roundup-Ready Soja aus Argentinien importiert ist, haben wir ein Thema. Wenn das Soja aus dem Rheinland ist oder Donau-Soja, denn bei uns wächst auch Soja in Bio-Qualität, haben wir, glaube ich, was anderes. Wenn Sie da vielleicht nochmal auch aus, sagen wir, aus Ihrer Sortimentssicht das kontinuieren, Sie haben ja, wenn, dann das bessere Sojaprodukt.
Das ist übrigens die größte Herausforderung für uns überhaupt gewesen. Es ging nicht um die Folien zu bekommen oder sonst was, die ökologisch halt eben verwertbar sind oder halt eben in den Kreislauf zurückgehen. Das größte Problem war ganz einfach, gute Qualitäten zu bekommen, regional. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Hamburg, altes Land, kannst du super Äpfel anpflanzen, versuch da mal Kohl anzubauen, kannst du vergessen. Also musst du viel düngen, musst du nachwürzen, auch in dem Biobereich. Das ist zunehmend schwierig, dort oben guten Ackerboden für genau diese Produkte zu bekommen. Und so ist es auch halt eben auch mit vielen Produkten, die wir versucht haben, so regional wie möglich zu bekommen. Nur manche Sachen kriegt man schlichtweg nicht. Und dann haben wir angefangen, zu Ende zu denken und unsere ganzen Vorlieferanten in die Verantwortung zu nehmen, zu sagen, woher bekommt ihr die Sachen denn genau und was passiert denn da? Kritisches Thema war Palmöl. Ein Riesenthema, Riesenaufregung. Aber wir müssen es auch mal zu Ende denken. Was passiert, wenn wir jetzt den Palmölbauern, den wir, von dem wir das Zeug beziehen, der seit dritte, vierte Generation seine Palmölbäume hat, der muss die verkaufen. Davon lebt eine Familie, da lebt eine ganze Generation von. Wenn man das Palmöl von großindustriellen Anbauten kauft, ja gut, das ist ein bisschen dämlich. Aber wenn wir als allererstes sagen, wir machen überhaupt kein Palmöl mehr, wer geht als erstes kaputt? Die Großen? Oder der kleine Bauer, der seit dritter Generation seine Palmölfelder hat. Da haben wir gesagt, nee, bei uns gibt es auch weiterhin Palmöl, aber wir wissen, wo es herkommt. Es kommt von dem kleinen Bauern, der halt eben seit mehreren Generationen in einem Anbauverband zusammen halt eben seine Felder pflegt. Und damit ist eine Familie versorgt und nicht ein Großindustrieller. Wenn wir das andersrum gemacht hätten, wir gehen da weg, wird als erstes diese Familie ihr Land verlieren, weil sie keine Existenz mehr haben. Das ist ein unglaublich schwieriger Prozess. Das kannst du mit Rohrzucker machen, das kannst du mit Agavensirup machen, das kannst du mit allem machen. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir sind 20-30% teurer als Alnatura. Nicht, dass die Alnatura-Kollegen da irgendwie was Schlechteres machen oder sonst was. Wir achten aber auch darauf, dass der Handel einen fairen Handelsspanne bekommt. Wir achten darauf, dass wir die richtigen Bauern haben. Wir nehmen Graskarton statt normalen Karton. Nur dann kommt der Verbraucher an und sagt, ist billiger. Weil wir in Deutschland so erzogen worden sind. Es muss billig sein. Bio muss auch billig sein. Warum zum Teufel muss jetzt im Discounter-Bereich alles billiger werden? Der Honigtopf hat 6 Euro durchschnittlich gekostet, 500 Gramm. Der liegt jetzt inzwischen bei Aldi bei 3 Euro, wenn er noch Glück hat, mal 2,99. Das kann nur Mist werden. Das macht gar keinen Sinn mehr. Das kann nur noch China-Ware sein oder irgendwelche zweifelbare Ware, weil du kannst keinen europäischen Honig für den Preis auch nur kaufen, Kilopreis. Und das ist das, was ich am meisten mich auf die Palme bringt bei der ganzen Geschichte. Wenn du es richtig machst, brauchst du einen Preis, damit jeder davon leben kann. Aber den kriegst du nicht mehr, weil die Lebensmittel bei uns immer noch die Wertigkeit verwehrt werden. Und das allererste, was passiert, da wird Bio auf einmal ein Trend. Und da gehe ich ziemlich hart ins Gericht mit den Discountern, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch mit den Eigenmarken, muss es billiger werden. Warum? Keiner hat danach gefragt. Aber es passiert. Und sofort gewöhnt man sich an den niedrigen Preis und dann steht da auf einmal ein Honig, der wirklich toll ist, 6,49, oh, zu teuer. Hand weg.
Ja, Aldi hat ja auch den Kaffeepreis gemacht, das ist die Maßlatte, da müssen sich alle dran richten. Das ist in der Tat eine Frage. Ich gucke auf die Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hatte ja versprochen, dass wir gerne Sie einladen, sich einzubringen. Jetzt wäre der Moment, eine Frage zu stellen, vielleicht noch einen speziellen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben die ja nicht einmalige, aber tolle Gelegenheiten, Zukunftsforscher mit viel Kompetenz hier zu haben. Oder vielleicht auch einen Kommentar zu dem, was wir hier schon diskutiert haben, im Proteinbereich, zum Kunstfleisch etc. Ich glaube, da war jede Menge Stoff. Ich gucke mal die Runde. Jemand, der mutig vorangeht und die erste Frage stellt, die zweite folgt in der Regel dann sogleich, aber es braucht die erste Frage. Jawohl, dann haben wir hier das Mikrofon. Vielleicht ganz kurz vorstellen und die Frage auf den Punkt bringen, damit wir noch ein paar Fragen behandeln können in den verbleibenden 10 Minuten.
Hallo, schönen guten Tag. Toni Ettelt von der Firma Schottbecher. Wir entwickeln aktuell kompostierbare Schnapsbecher, sind deswegen interessierte Besucher hier und sind auf der Suche nach kompostierbaren Folien tatsächlich. Und das Thema wurde vorhin angesprochen, wo kommen sie denn her, die kompostierbaren Folien? Gibt es sie denn schon? Und sie sagten, ja, sie haben sie, die Lösung. Ich wollte ganz gern hören, was ist denn die Lösung dazu?
Auch wieder keine einfache Antwort ist darauf zu geben. Die kompostierbaren Folien haben momentan einen relativ schwierigen Footprint. Oder CO2-Print. Die werden meistens aus Mais hergestellt. Der Mais wird meistens importiert. Die Folien werden hergestellt. Die Recyclingfirmen können die nicht recyceln. Die ziehen die nicht raus. Die könnten die eigentlich editieren und scannen, rausziehen und dann kompostieren. Dann kommt aber dazu, sie brauchen viel Energie und viel Wasser, um die wieder zurück zu kompostieren. Da haben wir uns sehr lange mit auseinandergesetzt und da ist keiner interessiert von den Recyclingfirmen dran. Jetzt kann man sagen, egal, Hauptsache es ist kompostierbare Folie. Versuchen Sie mal, kompostierbare Folie in die Biotonne zu schmeißen, dann ist sofort, weil die Biotonne bleibt am Wegesrand stehen, weil nämlich die Müllabfuhr die erst gar nicht mitnehmen will. Wenn Sie es zu Hause auf dem Kompostierhaufen werfen können, weil Sie außerhalb wohnen, braucht das etliche Tage, um halt eben Deutschland. Was noch nicht geklärt ist, ist, was ist mit der Farbe da drauf auf der Folie. Das kann durchaus Mikroplastik sein, das kann auch Öle drin sein, das ist sehr schwierig. Wir haben jetzt deswegen einen anderen Weg gewählt für uns. Wir nehmen Monofolien, die 100% Cradle-to-Cradle sind, die von allen auch ausgelesen werden können. Ja, es ist Rohöl drin, richtig, aber sie werden, weil einfach die Recyclingfirmen ein hohes Interesse daran haben, diese Monofolien zu bekommen, die werden automatisch editiert. Das heißt, die werden im Warenfluss rausgenommen und dann halt eben entstehen diese berühmten RPET-Verpackungen daraus. Es ist ein endloser Kreislauf möglich in der Richtung. Auf der anderen Seite sind wir aber gerade mit dem Verband Assoziation Ökologische Lebensmittelhersteller und vielen Unternehmen im Dialog, dass wir möglichst viel Biokunststoffe in den Kreislauf bekommen, dass es dann interessant wird für die Recycler, die überhaupt rauszunehmen, weil die brauchst du da. Und das ist nun mal eine Müllmafia, wie man so schön sagt. Also musst du gucken, dass du die dahin bewegst, indem du möglichst viele Leute in diese Richtung bekommst. Aber momentan halten wir, zumindest ist das ist eine Meinung unseres Unternehmens, den Ansatz Monofolien zu pushen, eher für sinnvoller, weil sie momentan wirklich recycelt werden und halt eben danach einen wesentlich wenigeren Einfluss auf die CO2-Belastung haben.
Das kann vielleicht gerne noch vertieft werden, nachher ein bisschen im bilateralen Austausch, war aber interessant, mal das Thema Verpackung mit den aktuellen Aspekten, wie gerade geschildert, zu hören. Ich gucke jetzt weiter in die Runde. Es ist noch nach wie vor die Möglichkeit, sich einzubringen mit einer Frage oder auch einem Kommentar. Da hinten haben wir jemand. Kann da noch eine Wortmeldung dran nehmen, wenn das...
Schönen guten Tag, Flasch, mein Name von der Firma Fresh Food Österreich. Sind wir eigentlich nicht die Getriebenen von den Zeitungen, Medien, um viele Sachen anders zu verpacken, anders zu gebrauchen, wobei Recycling und Ähnliches noch gar nicht so weit ist? Sollte man nicht eher dort ansetzen und um zu sagen, okay Leute, es geht doch nicht. Es gibt Ideen, aber an der Umsetzung scheitert es noch gravierend.
Vielleicht noch eine kurze Antwort darauf.
Ganz kurz, ja, ich meine, man versucht überall reinzugehen, man versucht überall, also geht so ein bisschen in diese Richtung Greenwashing, ne, oder Biowashing. Klar, das gibt's, aber wir sind im Moment in der Situation, Thema Klimawandel, dass wir einfach vieles ausprobieren müssen, dass wir vieles erforschen müssen, dass wir auch Technologien an den Start bekommen, die nachhaltig sind. Insofern würde ich da immer sozusagen forschungsinnovationsoffen sein und sagen, wo ihr das machen könnt, wo immer ihr Recycling machen könnt, Cradle to Cradle, lasst es uns versuchen und lasst uns vor allen Dingen auch die klassischen Industrien ansprechen, dass sie mit uns diesen Weg gehen, weil das Bewusstsein dort mit Sicherheit erst in den letzten 10 Jahren entstanden ist.
Vielleicht müssen wir eins mal hinbekommen bei der ganzen Geschichte, dass wir aufhören, uns die Lösungen immer so einfach zu machen als Verbraucher. Nehmen wir immer den, der sagt immer, bring mir eine Lösung und ich finde es super, wenn es für mich praktisch ist. Es sind so Kleinigkeiten, die einfach mal hinbekommen wollen. Plastik ist scheiße. Punkt. Haben die jetzt alle gelernt, finden sie vollkommen dämlich, ist nicht richtig, ist zu einseitig gedacht. Und dass diese Aufklärungsschritte, die müssten wir einfach mal in die Gesellschaft weiter reintragen. Wenn man einfach mal selber guckt, ich habe gerade eben so ein bisschen geguckt, was hier an Verpackungen rumfliegt oder sonst was. Es ist immer noch alles wunderschön bunt verpackt, möglichst Papier, Kunststoff, alles Mögliche durcheinander. Und wir kaufen es gerne, weil es so wahnsinnig helle, wahnsinnig praktisch ist bei der ganzen Geschichte. Sobald es ein bisschen komplizierter wird, dass man einfach mal eine Tasse mitnehmen muss oder einen Becher mitnehmen muss oder einen Löffel mitnehmen muss oder sonst was, dann kommt schon wieder so eine Sperre. Wenn wir da mal anfangen würden, drüber nachzudenken, dann könnte man schon eine ganze Menge Dreck sparen. Und wenn man auch mal richtig recyceln würde, wenn man seinen gelben Sack mal wirklich sortieren würde. Ich habe mich mit vielen von diesen Recyclern getroffen und unterhalten. 50% in der Stadt Frankfurt ist im gelben Sack sogenannter Fehlwurf. Die finden da tote Hunde, tote Katzen, die finden da den Ehering, die finden da alles drin. Aber die finden nicht das, was in den gelben Sack reingehört. Und das ist dieses Abgeben von Verantwortung immer so wahnsinnig schön, sobald es so ein bisschen, sagen wir mal, wenn man nicht auf die Finger geguckt bekommt. Ganz interessant, gleicher Verwerter kriegt er etwas aus dem Main-Taunus-Bereich, wo dann halt die kleinen Häuschen sind, die kleinen Dörfer sind und sowas. Der gelbe Sack bis zu 90% sauber. Da wartet nämlich der Nachbar darauf, dass das auch wirklich ordentlich noch sauber ist und dass der gelbe Sack da schön an der Wand hängt. Wenn wir als Verbraucher oder wir alle selber uns mal die Gurke fassen würden und einfach ein bisschen anders denken würden, könnten wir uns ganz viel Müll sparen.
Heute bei der Herfahrt im Auto habe ich einen Bericht gehört, dass in Rom pro Plastikflasche 5 Cent bezahlt werden, wenn man sie in eine Box wirft. Ich glaube, wir müssen uns hier in Deutschland oder auch Österreich gar nicht so beschäftigen mit Recycling. Wir praktizieren das ja. Man sollte auch andere Länder sehr motivieren, das zu tun.
Ja, also ganz kurz dazu, weil ich will jetzt nicht ganz, wir haben ja ein bisschen anderes Thema, das wir jetzt in der Verpackungsrunde machen, so wichtig das ist. Noch ganz kurz, wenn es ganz kurz ist.
Eine Anmerkung dazu, den meisten Plastik erzeugen wir dadurch, dass wir Autoreifen haben. Also das bringt die Diskussion auch schon in die Perspektive. Also fahrt weniger Auto, dann macht er mehr als da mit gelbem Sack rummachen.
Ja, es gibt natürlich Trendwenden, wir brauchen nur hier um die Ecke gehen, unverpackt. Es gibt ganze Läden, Unverpackt-Läden, die sind am Expandieren, es werden mehr, nicht weniger. Das Unverpackt kommt auch in die Supermärkte jetzt schon rein, ich kenne das von früher noch. Da hat man die Nüsse, den Reis aus den Tonnen geholt, in den frühen Bücherläden, auch da gehört es wieder hin. Ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe von Lösungen, nicht die Lösung, auch nicht den Plastikersatz. Wir werden mit Plastik leben, eine ganze Weile noch, glaube ich. Aber wenn das dann im Sinne von Cradle to Cradle ist, also von der Wiege zur Wiege, mit Upcycling statt Recycling-Möglichkeiten, da haben wir da sicherlich auch Lösungsansätze. Da werden wir sicher noch spannende Sachen auch aus der Forschung bekommen. Da bin ich auch eher zuversichtlich. Ich würde jetzt ganz gern, vor allem auch wenn Fragen aus dem Publikum sind, doch nochmal so ein bisschen auf das Ausgangsthema zurückkommen. Big Food, das war ja in Ihrem Vortrag drin. Gibt es da vielleicht noch einen Gedanken? Da wurden ja einige Beispiele gebracht aus den USA, wo die Reise hinzugehen scheint. Noch eine Chance, sich hier nochmal zu melden oder gern zu einem anderen Thema. Das ist jetzt nur ein Vorschlag gewesen. Wir müssen es auch nicht zwingen. Als Moderator muss man vorbereitet sein. Ich habe noch genug Fragen im Köfer. Ich möchte genau an dem Punkt reingehen mit einer Beobachtung, die ich habe. Ich habe selbst 2 Jahre in den USA gelebt, habe den Biomarkt von den Anfängen, seit den 80er Jahren, 70er Jahren mitbekommen. Und Sie haben das ja auch ganz schön gezeigt. Amazon ist eingestiegen, hat Walmart gekauft. in der USA, größter Biomarkt weltweit mit Abstand, weit über 40 Milliarden, 48 Milliarden Umsatz. Wir haben hier, glaube ich, 8 oder 9, also obwohl wir Nummer 2 Land sind. Was steckt aber dahinter? Dahinter steckt nach meinen Informationen 10 große Lebensmittel, multinationalen Big Food Player haben wir. Da gehören die bekannten Nestle, Unilever dazu, General Mills dazu, Mars dazu. Von den 10 haben 9 nicht nur eine Biofirma, sondern manche richtige Empire zusammengekauft. Und die meisten, auch bekannten, populären und nachgefragten Biomarken in der USA sind letztendlich in der Hand von einem Big Food Player, also von einem großen internationalen Konzern.
Ja.
Ist das der Trend, der dann auch zu uns kommt? Wir haben auch schon erste Anzeigen hier.
Da müssen wir aufpassen. Und die andere Frage ist, also wir hatten ja dieses Lidl und Bioland, Kaufland und so weiter. Was wollen wir wirklich? Also wir haben 2002, 2003 gesagt, haben aus Studien heraus, und das ist jetzt fast 20 Jahre her, Bio ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und wenn das so ist, muss es aber auch sein, dass es tatsächlich immer mehr Leuten zugänglich wird. Und wir haben das 2002, 2003 gesagt und da gab es wirklich Indikatoren dafür. Und insofern bin ich, was jetzt sozusagen die Mainstreamisierung dieses Phänomens angeht, würde ich da sagen, natürlich müssen wir gucken, dass wir keine Qualitätsverluste haben. Natürlich müssen wir gucken, dass es da ein klares Commitment der Unternehmen gibt. Wir hatten eben schon gesagt, wenn wir Bio haben, dann muss es eigentlich auch fair sein und dann sollte es auch lokal sein und so weiter und so fort. Und das große Thema ist dann natürlich der Kauf von Whole Foods Marke durch Amazon. Ne? Und also es könnte sein, dass wir irgendwann so eine Einkaufsmacht, aber auch so eine Macht gegenüber dem Konsumenten von Amazon haben, selbst bei Bioprodukten in Läden, die keine Kassen mehr haben. Das hat ja Amazon jetzt auch vorgelegt, wo sie möglicherweise tatsächlich auch mit den Preisen noch derart runtergehen könnten, dass wir eine völlig neue Diskussion bei Bio haben werden. Das ist zumindest die große Herausforderung. Und dann hätten wir auf der einen Seite den Ansatz von Bio, der immer dezent, soweit ich den verstehe, dezentral war, lokal, fair und so weiter. Und Bio heißt für mich automatisch immer auch gute Arbeitsbedingungen. Und wir hätten auf der anderen Seite ein synthetisches Bio, was dominiert wird von der Weltmacht Amazon. Ja, die bis zu Serverfarmen alles haben, die sogar gucken können, was Netflix an Daten erhebt, weil die Daten von Netflix transportieren und so weiter, ne? Und die machen dann auch Bio und die machen Bio so, dass da sozusagen die Konkurrenz extreme Schwierigkeiten haben wird, mitzuhalten. So, und das ist natürlich die große Herausforderung. Aber Mr. Bezos würde jetzt hier sitzen und sagen, Herr Wenzel, Sie haben 2002 gesagt, Bio wird Mainstream. Und ich liefere Ihnen das. Was meckern Sie eigentlich noch? Ne? So, diese Diskussion müssen wir führen. Das glaube ich auch, ja.
Also jetzt kämen wir so ein bisschen mehr in Horrorszenarien, für ein Öko zumindest.
Ja.
Müssen wir uns auch mit auseinandersetzen, weil das sind auch Realitäten, die Sie beschreiben. Da richte ich jetzt ganz bewusst die Frage an jemand aus dem Business, als Geschäftsführer eines doch merklichen Bio-Unternehmens. Wir schaffen die Agrarwende, sagen wir jetzt mal so optimistisch, wie wir sind. Wir schaffen die Esskulturwende, wir schaffen diese Trends zu bestärken und in die Richtung zu gehen, wie skizziert. Aber Business as usual. Geht es unter den Gesetzen, auch im kapitalistischen System, und das ist das Einzige, das wir noch übrig haben, funktioniert es? Brauchen wir nicht da auch neue Ansätze? Ich denke an Gemeinwohlökonomie, für mich ist das eine ganz spannende Sache. Bedingungslose Grundeinkommen wäre da ein Aspekt davon in der Diskussion. Können wir das, was wir wollen, auf der inhaltlichen Seite, mehr Ökologie, Nachhaltigkeit, andere Konsummuster, können wir das im etablierten und momentan allein regieren und herrschenden Wirtschaftssystem machen? Ich weiß, eine Grundsatzfrage, aber
ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt mal eine Grundsatzfrage an einen bescheidenen Produzenten von Lebensmitteln. Ich will es mal ein bisschen anders beantworten bei der ganzen Sache. Ich mache mir gar nicht so in die Hose, dass irgendwie, als Aldi damals groß geworden ist, hieß es ganz einfach, jetzt haben wir die Discounter, die Edeka und die Tante-Emma-Läden, alles geht kaputt und es geht den Bach runter. Der ist groß geworden, mit welcher Geschichte und unheimlich erfolgreich momentan in Deutschland, das ist Edeka. Was machen die? Die sagen, wir lieben Lebensmittel. Das ist jetzt vielleicht ein Claim, aber die Mitarbeiter sagen ganz einfach, ich arbeite für Unternehmen, ich bin Lebensmittelexperte. Die Leute gehen rein und möchten Fragen stellen. Da kriegt man ab und zu sogar eine Antwort bei Edeka. Das ist schon ziemlich klasse. Wenn man jetzt in den tiefen Bio-Bereich reingeht oder in den Reformbereich oder sonst was, da geht man ja hin, wenn man eine Einstellung hat und man möchte etwas Bestimmtes kaufen. Das funktioniert auch. Amazon ist deswegen so groß geworden, meiner persönlichen Meinung, weil wir unglaublich arschenbequem sind. Ich kriege das Päckchen nach Hause geliefert, ich kriege alles sofort und jetzt und ohne, dass ich groß nachdenken muss. Und wir Menschen sind so eine Hybris. Wir sind ja ein nicht perfektes Kunstwerk, wie ich immer schön sagen möchte. Auf der einen Seite kaufe ich Bio-Butter und Bio-Milch und Bio-Äpfel, weil das so wunderschön bio ist, und kaufe auf der anderen Seite abends die Tüte Funny Chips. Und die wenden sich mir dann mit ganz Genuss rein, weil mein Ernährungsverhalten sich halt eben einfach schlichtweg dann in dem Augenblick dann so stellt. Das ist total schizophren, und das möchte ich sagen, wenn jeder sich mal so an seine eigene Nase packt, eine Tüte Gummibärchen schmeckt auch noch total lecker von Haribo. Und wir sind alle hier ganz interessiert an Bio. Deswegen glaube ich nicht daran, dass es jetzt einen allmächtigen Konzern gibt, der uns komplett mit seinen Daten halt eben aussaugt und danach uns das Lebensmittel verkauft à la Amazon, sondern es wird immer wieder eine Gegenbewegung geben. Sonst wäre hier nicht der ganze Laden voll. Man sieht überall kleine Startups, überall engagierte Leute, überall neues Essen, überall neue Treiber, immer wieder neue Überzeugungen. Streetfood. Wer hat vor 5 Jahren über Streetfood nachgedacht? Ich bin jetzt kein Zukunftsforscher, aber ich nicht. Das sind so Sachen, die werden immer wieder kommen und die sind attraktiv, weil die Leute wollen nicht dieses Gleichmäßige und immer das weiter. Und ich glaube auch, dass Amazon irgendwann mal eine Delle kriegt. Wie jeder eine mal auf den Deckel bekommt, weil immer wieder die Menschen sich immer wieder was Neues angucken und erfinden. Und ich möchte eins mal sagen, was mich immer so ein bisschen ärgert bei der Sache, und ich bin ja wirklich ein überzeugter Bio-Mensch, der seit 25 Jahren in der Biobranche immer wieder unterwegs ist. Ich glaube, wir Bios müssen eins auch mal ganz klar sehen: Wenn mal ein anderer eine gute Idee hat, wie In-Vitro-Fleisch oder irgendwie Vertical Farming oder sonst was, dann müssen wir das nicht gleich verteufeln, sondern die haben eine geile Idee. Die haben wieder einen neuen Vorschlag. Die haben das, was Bio eigentlich auch mal gemacht hat. Und warum soll das nicht auch nebeneinander leben weiterhin? Und vielleicht wird das zusammen zu einer besseren Ernährung führen. Das muss es auch, weil letztendlich so können wir nicht weitermachen. Wir haben es ja mitgekriegt, was los ist. Und was draußen passiert, also wenn man jetzt nicht Donald Trump heißt oder sonst was, dann sieht man, dass unser Klima sich verändert. Wir müssen was tun. Und noch ist es ein bisschen bequem. Es waren zwar heiße Sommer, das war noch nicht so schlimm, aber ich glaube, da werden wir noch mehr Ausschläge bekommen und dann müssen wir jetzt reagieren. Insofern finde ich das gut, was gerade passiert in der Gesellschaft. Ich finde auch gut die Diskussion, aber dann werden auch neue Konzepte neben Bio. Bio ist nicht alle Heilmittel. Wird es existieren und das ist auch gut so.
Ja, prima. Das ist ein gutes Schlusswort, das ist gut so. Da an dem Punkt kann ich den Roundup machen. Ich habe überwiegend Optimistisches entnehmen können, was Ihre Zukunftsprognosen, Visionen, die ja alle wissenschaftlich und faktengestützt sind. Da sind ganz viele Punkte drin, wo ich sagen kann, wenn es in die Richtung geht, richtig. Es gibt aber die anderen Bewegungen, wo wir aufpassen müssen, wachsam sein müssen, weil es den Lackmustest der Nachhaltigkeit nicht bestehen wird. Ich denke, wir müssen unseren Optimismus bewahren. Und ich glaube, abschließend noch einen Gedanken einfach mit auf den Weg zu geben, das können wir jetzt nicht mehr diskutieren. Wir werden alle unsere Wünsche, unsere Ziele nur realisieren können, wenn wir ein fundamentales Änderung durchkriegen in unserer Wirtschaftsweise und Wirtschaftsdenken und Wirtschaftsphilosophie. Wenn wir es schaffen, die Kosten zu internalisieren, dass die Lebensmittelpreise die Wahrheit sprechen, die ganzen externen Kosten, die die Umweltzerstörung der konventionellen, weitgehend von den Big Food Companies gehandelten Lebensmittel angeht, dann wird sich das Bild ganz schnell drehen. Weil dann zeigt sich, dass eine nachhaltige Produktion, eine ökologische Produktion nicht nur die bessere im Sinne der Qualität ist, sondern auch die günstigere mit entsprechendem Umweltperformance. Und dann, glaube ich, kriegen wir die Dynamik hin, doch noch, so spät es jetzt ist, diese Trendwende einzuläuten. Denn wir alle haben im Ohr, Tipping Point im Klima in 10 Jahren, Tipping Point in Biodiversität in 12 Jahren. Wir haben nicht mehr viel Zeit, nutzen wir sie. Wir haben Lösungen, die wir weiter vorantreiben können, innovativ sein können. Und in dem Sinn hoffe ich auch, dass das Forum hier und die Organic-Sektion in Anuga da einen Beitrag dazu leistet. Ich bin der Meinung, nach diesem Panel, wir haben mit der Diskussion, Sie mit Ihren Beiträgen da tatsächlich die Diskussion bereichert. Ich darf mich bei Ihnen an der Stelle für die Teilnahme an dieser Session bedanken. In den Dank schließe ich jetzt schon traditionsgemäß ganz gern die Übersetzung mit ein und die Technik, die hier in dunklen Räumen so agieren, damit wir hier erleuchtet werden können und uns auch sprachlich verstehen. Ich darf Werbung machen, wir haben sicher gleich einen Höhepunkt des Gesamtprogramms auf der Anuga hier in dem Organic Forum mit unserer ehemaligen Landwirtschaft und Ernährungsministerin, Sie haben sie ja schon ein paar Mal zitiert, sie wird selbst da sein und aus heutiger Sicht beleuchten, was aus ihren Wünschen, Träumen und Vorschlägen geworden ist. Und anschließend, ich sehe schon Stefan Reese hier sitzen, Geschäftsführer von Naturland, habe ich das Vergnügen mit euch dann, mit Renate und dir, über ein bisschen provokant und flott formuliert, 100% Bio, Gaga oder machbar. Da wird es einen kleinen Film zu geben mit einem Ort der Welt, einem Land der Welt, die genau das uns zeigen, dass es geht. Ich habe sie also vielleicht ein bisschen neugierig gemacht. Jetzt kann man sich die Füße vertreten. Wer zur Messe muss, mag Spaß auf der Messe haben. Wir treffen uns in 10 Minuten wieder hier zum nächsten Programm. Danke, dass Sie hier waren. Noch viel Spaß auf der Anuga und bei der gemeinsamen Aufgabe, die Welt besser zu machen.